Ja, Herr, so stehen wir jetzt vor dir und bitten dich, dass du zu uns sprichst, dass du unsere Herzen öffnest, dass du unseren Sinn öffnest, dass wir Ohren haben, die hören und ein Herz, das offen ist für dein Wort. Wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du kommst und uns das Wort aufschließt, dass der Martin uns predigt, Herr, dass du ihm schon gestern oder auch jetzt erst, aber in den Sinn legst, was er uns predigen soll. Dass wir aufgebaut werden, dass wir gekräftigt werden, gestärkt, dass wir dich erkennen können, Jesus Christus, der du bist als unseren Retter und der du noch so viel mehr bist, Herr. So segne den Martin und leite ihn. Amen.
Amen, danke. Ja, ihr habt schon ein paar Mal gehört, habt schon ein paar Mal geantwortet heute, der Herr ist auferstanden. Boah, schade, dass man das bloß einmal im Jahr machen darf. Es ist heute wieder Themenpredigt. Wir gehen nicht im Markus weiter. Thema ist heute Ostern. Was mir für dieses Ostern wichtig geworden ist, ist, Christus ist auferstanden, Jesus lebt, aber was hat das für eine Bedeutung für uns? Das hat für uns eine Riesenbedeutung. Wir feiern sehr wohl, dass Jesus den Tod überwunden hat, aber was bedeutet das für uns? Und Andreas hat letzte Woche gepredigt, dass Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Und was ist denn vollbracht? Was hat er denn gewusst? Dass wir eine neue Schöpfung sind. Das ist vollbracht. Was hat Jesus denn am Kreuz vollbracht? Es war Karfreitag, als er am Kreuz war, das alles auf sich genommen hat. Aber er hat eine Perspektive gehabt, die die Jünger hätten haben können und die Bibelgelehrten hätten haben müssen, aber die keiner hatte. Aber Jesus hatte diesen Blick schon. Es ist vollbracht. Du hast, glaube ich, gesagt, also ich bin in Grammatik überhaupt nicht gut, aber das weiß ich, das ist Präsens perfekt. Es ist Tatsache, es ist perfekt, es ist fertig, es ist erledigt, es ist vollbracht. Nochmal die Bibelstelle, Johannes 19, hallo. Aus Johannes 19, Vers 30, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Aber wichtig ist, es ist vollbracht, es ist eine Tatsache. Und mir kommt es heute in der Predigt wirklich darauf an, Tatsachen herauszustellen. Tatsachen? Wer von euch war schon mal am Südpol? Wer glaubt, dass es den Südpol gibt? Mag sein, vielleicht ist ja alles bloß fake. Vielleicht zeigen die uns ja bloß den Nordpol und behaupten, das wäre der Südpol. Nein, aber es ist eine Tatsache, die bezweifeln wir nicht. Wer glaubt, dass der Mond da oben schwebt? Man sieht als mal was weiter unten, weiter oben, mal dunkler, mal heller. Aber ich glaube, dass das der Mond ist. Und ich glaube auch viele Sachen aus der Bibel, obwohl ich sie vielleicht noch gar nicht gefühlt habe, obwohl ich sie noch gar nicht verstanden habe, obwohl ich sie vielleicht noch überhaupt nicht erlebt habe. Aber ich glaube daran. Und darauf kommt es mir an, was beschreibt die Bibel als Tatsache? Und ich glaube eher, dass der Mond ein Fake ist, bevor die Bibel ein Fake ist. Ich glaube eher, dass der Südpol ein Fake ist, bevor die Bibel ein Fake ist. Aber weil wir Ostern haben, fange ich an mit der Ostergeschichte aus Lukas 24, die Verse 1 bis 7. Am ersten Tag der Woche aber kamen sie am frühen Morgen zum Grab und brachten die wohlriechenden Gewürze, die sie bereitet hatten, und noch etliche mit ihnen. Sie fanden aber den Stein von dem Grab weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie deswegen ganz ratlos waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen. Da sie nun erschraken, das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen, Was sucht er den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war und sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Der Herr ist auferstanden, er war nicht mehr da, kann 1000 Gründe haben, der kann gestohlen worden sein, das kann eine Illusion sein, das kann irgendwas sein. Nein, er ist auferstanden, darum war er nicht mehr da. Aber was hat Jesus jetzt gemeint mit diesem, es ist vollbracht, mit der Auferstehung, was ist da passiert? Und jetzt kommt ein Vers, den kennt ihr alle, aus Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jeder, der an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Das ist eine Tatsache. Es gibt keine Ausnahme. Ob ich jetzt Diktator in meinem Leben war und verantwortlich bin für den Tod von Tausenden bis Millionen Menschen, ob ich Buchhalter war und ab und zu mal falsch gebucht habe für die Bilanz, ob ich Zuhälter war oder ob ich bloß die Nachbarin auf dem Balkon immer bespannt habe. Jeder, der an ihn glaubt, hat ewiges Leben, nicht ein bisschen Lebendigkeit. Jeder, der glaubt, der das glaubt, hat ewiges Leben. Und Jesus musste sterben, damit wir leben können. Es gab keinen anderen Weg. Die vermeintliche Niederlage am Kreuz war die Grundlage für einen neuen Bund. Jeder Mensch, jeder von uns war getrennt von Gott. Wir waren dem ewigen Tod geweiht. Wir waren auf dem Weg in die ewige Verdammnis. Jeder Mensch, ohne Ausnahme, ob er aus einem frommen Elternhaus kommt, ob er von klein auf schon Ministrant war oder in der Kinderstunde immer brav war und dem Kinderstundenleiter immer seine Bücher und Schriften hinterhergetragen hat und nie irgendwo in der Gang war und nie in der Klassenarbeit abgeschrieben hat und immer bloß lieb war. Jeder und auch die Hallodris, die nie im Religionsunterricht waren, die sich nie in eine geistliche Versammlung getraut haben, die auf Partys waren, die Wochenenden zum Teil feiern, den Rest besinnungslos verbracht haben. Jeder ist auf dem Weg in die ewige Verdammnis. Jeder, ausnahmslos. Manche verstehen es nicht. Manche denken, weil sie so ein Liebesleben führen, gilt es für sie nicht. Ich muss Gottes Maßstäbe anlegen. Und da heißt es jeder. Aber nun dürfen wir leben. Ich habe es gerade vorgelesen. Jeder, der glaubt, hat ewiges Leben. In Johannes 14, 19 bis 20, das war noch vor der Kreuzigung, hat Jesus gesagt, noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich. Weil ich lebe, sollt ihr leben. An jenem Tag, das ist dieser Sonntag, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Weil Jesus lebt, er ist auferstanden heute am Ostersonntag. Und weil er lebt, sollen wir auch leben, wenn wir das glauben. Das ist echtes Leben, das heißt Beziehung mit Gott haben, das heißt den Lebenssinn erkannt haben, das heißt ewiges Leben zu haben. Nicht ein bisschen lebendig sein, ein bisschen mehr spüren als sonst, sondern wissen, wir leben. Das ist das echte Leben, das ist das, was Gott sich eigentlich für die Menschen gedacht hat. Dieses Leben in Verbindung mit ihm, das in die Ewigkeit reicht. Das ist eine Tatsache. In Galater 4, Verse 4 bis 7 steht: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft: Aber, Vater, so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Jesus ist der Sohn Gottes. Aber er ist uns vorausgegangen. Und wenn wir das glauben, wenn wir das annehmen, so empfangen wir Sohnschaft. Wir sind Söhne und Töchter, wir sind Kinder Gottes, wenn wir das annehmen. Wir sind nicht mehr Knechte, sondern Kinder. Wir dürfen sagen: Aber, Vater. Ich weiß nicht, wie ihr, wenn ihr denn einen liebenden Vater gehabt habt oder wie ihr einen liebenden Vater genannt hättet. Papi, Daddy, Paps. Ich weiß es nicht, das dürfen wir zu Gott sagen, wenn wir diese Sohnschaft haben. Wenn wir das, was Jesus für uns getan hat, annehmen, dann sind wir keine Knechte mehr. Wir müssen keine Rituale erfüllen. Wir müssen nicht sonntags hierher kommen, weil Gott sonst böse auf uns schaut. Wir müssen nicht dieses langweilige Buch lesen und Sprüche auswendig lernen, weil dann Gott gnädig auf uns schaut. Wir müssen nicht lieb zueinander sein, solange andere zuschauen, weil Gott dann das auch schön findet. Nein, wir sind keine Knechte. Ein Knecht kann seinem Chef was vormachen. Ich erlebe es auf der Arbeit, wie oft der Chef sagt: Alle machen jetzt das, und 99% sagen: Jawohl. Tun es 80% und freiwillig 60%. Aber wenn ich ihn liebe, mein Chef muss ich nicht lieben, wie ich meinen Papa liebe. Ich darf meinen Chef lieben, Agape. Aber wenn ich sage: Aber, lieber Vater, das ist doch was ganz anderes. Und da ist uns Jesus vorausgegangen, und wir dürfen dasselbe haben. Papa, Gott ist unser Papa. Ich weiß nicht, könnt ihr das beten? Habt ihr das schon gebetet? Wenn ihr stille Zeit habt, wenn ihr betet, wenn ihr unterwegs seid mit Gott, habt ihr dieses Verhältnis zu ihm, dass ihr sagt: Papa, lieber Himmelpapa. Ich habe es früher gehabt, wenn ich todmüde war. Sofa war mein Gebetsplatz. Ich bin todmüde aufs Sofa gekrabbelt und habe gesagt: Papa, ich bin so müde. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt durchhalte mit Beten, aber Papa, ich möchte bei dir sein. Das ist was ganz anderes, wenn deine Kinder zu dir aufs Sofa kommen und sagen: Papi, hab dich lieb, und schlafen auf deinem Schoß wieder ein, wie dass sie im Zimmer liegen, sagen: Ja, du bist ein guter Papa, aber lass mich bitte in Ruhe. Da muss nicht immer Action sein, es ist eine Beziehung. Aber, lieber Vater, und so wie Jesus die Gemeinschaft mit Gott gesucht hat, so dürfen wir sie auch suchen, weil er unser lieber Papa ist. Und Jesus ist auferstanden, damit wir ihm nachfolgen können. Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 18. Und er, Jesus, ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sein. Er war der Erste. Aber wer ist denn dann der Nächste? Hat Gott noch einen anderen Sohn außer Jesus, dass Jesus der Erste war? Ja, wir sind die Kinder. Jesus war der Erstgeborene. Und wir sind ihm wirklich dicht auf den Fersen. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Wir sind auch lebendig. Wir sind nicht mehr tot, wenn wir glauben. Und wie funktioniert das jetzt ganz praktisch? Das klingt alles so schön. Markus Evangelium, Kapitel 16, Verse 15 und 16 spricht Jesus noch vor der Kreuzigung, noch vor der Auferstehung: Geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Also was muss ich tun, damit ich lebe? Ich muss mich glauben lassen, ich muss glauben und ich muss mich taufen lassen. Und dann werde ich gerettet. Warum muss ich mich jetzt taufen lassen? Wer wirklich glaubt, dass Jesus der Herr ist, wer wirklich glaubt, dass Jesus für mich gestorben ist, der nimmt ihn auch als seinen Herrn an und der gehorcht ihm, der gehorcht dem, was Gott gesagt hat. Und was hat Gott gesagt? Tut Buße, kehrt um, lasst euch taufen. Und wenn es jetzt schon bei der Taufe anfängt, dass ich sage, nee, das habe ich nicht nötig, das hat Johannes zu Jesus auch gesagt, das hast du doch nicht nötig. Und Jesus hat gesagt, doch, das ist nötig, damit alle Gerechtigkeit erfüllt wird. Also, Glaube hat was mit Gehorsam zu tun. Und wenn ich glaube, dass Gott Gott ist, wenn ich glaube, dass sein Wort Wahrheit ist, dann werde ich ihm auch gehorchen und dann werde ich gerettet werden. Darum steht auch, wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Weil wenn ich nicht glaube, dann bin ich auch nicht gehorsam. Dann lasse ich mich schon gar nicht taufen und die ganzen anderen Sachen mache ich auch nicht. Sondern bloß das, was mir gefällt. Damit glaube ich nicht. Aber ansonsten ist es einfach. Glauben und gehorsam sein und dann bin ich gerettet. Glauben heißt, ich muss glauben, dass ich schuldig bin. Ich habe vorhin erzählt, wer alles schuldig ist. 100% aller Menschen sind schuldig. Ich muss glauben, dass ich schuldig bin. Keine Selbstrechtfertigung, so schlimm bin ich gar nicht. Ja, so schlimm, du bist dann trotzdem schlimm. Bisschen schlimm ist auch schon schlimm. Bisschen von Gott getrennt ist komplett von Gott getrennt. Es gibt kein bisschen schuldig, sehr schuldig und brutal schuldig. In Gottes Augen sind alle schuldig und ich muss glauben, dass ich schuldig bin. Ich muss Gott um Vergebung bitten dafür, für meine Schuld. Ich habe doch niemanden umgebracht. Nein, aber du hast Dinge, die Gott so nicht wollte. Bitte um Vergebung, bitte um Entschuldigung. Buße tun. Glaube, dass er dich liebt und dass er gern vergibt. Glaub das. Uneingeschränkt, er ist für dich gestorben, es ist genug, es gibt nichts, was er nicht vergeben könnte. Glaube, dass er dir vergeben kann, egal was du bisher getan, gedacht, gesagt hast. Glaube einfach, dass es für dich gilt, es gibt kein zu spät. Und dann sei aber gehorsam und tu seinen Willen. Und es ist nicht schwer, weil er schenkt das Wollen und das Vollbringen. Er gibt die Kraft zu tun, was er sagt. Manchmal muss ich meinen Stolz überwinden, manchmal muss ich Menschenfurcht überwinden, manchmal muss ich Denkmuster überwinden, um seinem Willen zu tun. Aber es ist nicht schlimm. Was ist denn schlimm, irgendwas zu tun? Und wenn er von mir will, ich soll mich an die Tankstelle stellen, Kopfstand machen und mit den Füßen wackeln, steht nicht in der Bibel, wenn er es zu mir sagt. Dann will ich es tun, weil dann hat er bestimmt einen guten Plan. Keine Ahnung warum. Vielleicht hatte jemand anders gesagt, du, jemand, der Suizid begehen wollte. Und er sagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann muss mir heute an der Tankstelle irgendwas begegnen, was mir noch nie begegnet ist. Und dann stehst du da, machst einen Kopfstand und wackelst mit den Füßen. Kann sein, dass Gott sowas will. Solche Zeugnisse habe ich schon gehört. Aber bevor wir diese komischen Sachen machen, machen wir doch lieber die Sachen, die in der Bibel stehen, die wir ganz klar wissen, dass wir tun sollen. Den Nächsten höher achten als uns selbst. Einander dienen. Nicht vor Gericht gehen, sondern vergeben. Jemand noch einen zweiten Hunderter hinterhergeben, wenn er uns den ersten 50er schon geklaut hat. Uns taufen lassen, wenn wir es noch nicht sind. Glaubenstaufe. Einfach gehorsam sein, die Dinge tun. Und wenn wir die tun, dann sind wir auch bestimmt bereit, uns an die Tankstelle zu stellen und mit den Füßen zu wackeln, Kopfstand machend. Aber erst mal anfangen mit den einfachen Sachen, die wir lesen. Und Paulus beschreibt das Ganze nochmal im Römerbrief, was das mit uns zu tun hat. Im Kapitel 6, die Verse 3 bis 11? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Jesus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wir aber mit Christus gestorben sind, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Jesus Christus ist nicht nur unser Vorbild. Jesus Christus ist uns vorausgegangen. Er ist in uns, wir sind in ihm. Nur Jesus anschauen, nur Jesus gut finden, nur sagen, boah, so ein Vorbild möchte ich folgen, das ist es nicht. Es ist geistliche Wahrheit, dass wir in ihm sind und er ist in uns. Hier überall, ich habe es dick gemacht, es gilt für alle. Wir sind mit ihm begraben, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit. Auch wir sind eins gemacht. Wir sind ihm gleich geworden, damit er auch in der Auferstehung gleich sein. Wir sind mitgekreuzigt. Wir sind mit Christus gestorben und wir werden mit Christus leben. Es gilt für uns. Jesus ist auferstanden, aber wir haben die Auferstehung auch durch Jesus Christus. Irgendwie sollte, ich glaube, das ist was, wo man sich freuen kann und nicht betroffen ist. Das ist aber krass, dass ich jetzt leben darf. So, boah, das ist ja genial, dass ich leben darf, das gilt ja mir. Zweiter Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Also mein Leben war so krass anders von heute, dass ich es wirklich erlebt habe, dass es krass anders ist. Von jemand, der immer brav in der Konfirmation war und der wirklich brav dem Kinderstundenleiter seine Stifte hinterher getragen hat und immer brav war und immer lieb war und den nie die Öffentlichkeit verurteilt hat, dem ist es vielleicht gar nicht bewusst, dass alles neu ist. Vielleicht hat er auch noch gar nicht sein Leben Jesus gegeben und noch gar nicht erlebt, wie alles neu sein kann. Aber alles neu heißt wirklich alles neu. Und da kommt diese Freude rein. Da kommt dieses neue Leben. Und wenn du diese Freude, dieses neue Leben noch nicht erlebt hast, dann hast du es vielleicht noch gar nicht ergriffen. Jesus ist nicht unser Vorbild. Jesus ist der Erstgeborene. Und wir, wenn wir mit ihm sterben, wenn wir unser Leben hingeben und sagen, Herr, nimm mein Leben, gib mir neues Leben, dann bekommen wir das und dann dürfen wir das erleben, so wie Christus. Bitte, wir sind nicht Anhänger einer Religion, sondern wir sind Teil von Jesus. Wir sind neu gemacht. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir leben noch in dieser Welt, aber wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Römer 8, Verse 1 bis 2. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Jesus Christus, hat mich frei gemacht vor dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wir sind frei, wenn wir in Christus sind. Es gibt keine Verdammnis mehr. Selbstverständlich, wenn ich gesündigt habe, bin ich schuldig. Jetzt nehmt irgendjemand, der für ein Verbrechen, für ein Kapitalverbrechen im Knast sitzt, sich schuldig bekennt, einen Gnadenantrag stellt, er wird begnadigt, er wird befreit, er geht raus auf die Straße, 2 Jahre später trifft ihn jemand, du bist doch der, der das und das gemacht hat. Ja, ja, du musst doch eigentlich 20 Jahre in den Knast. Oh, stimmt, Entschuldigung, ich gehe sofort wieder dorthin, gehe nicht über los, ziehe keine 4.000 ein. Nein, begnadigt, frei. Es gibt keine Verdammnis mehr. Und wenn dein schlechtes Gewissen dich versucht zu verdammen, wenn der Teufel versucht dich zu verdammen, dann sag, ich bin eine neue Kreatur, ich lebe in Christus, ich bin in Christus, für mich gilt keine Verdammnis mehr. Wenn der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert, dann erinnere ihn an seine Zukunft. Wir sind frei zu glauben, was die Bibel sagt, auch das ist Freiheit. Nicht jeder kann glauben, was in der Bibel steht. Sind wir wieder bei dem Thema Aberglaube. Ich glaube ja, was in der Bibel steht, aber das gilt so nicht mehr. Aber das kann ich so nicht sehen. Aber das muss man so und so betrachten. Ich glaube, aber, Aberglaube. Ich bin frei zu glauben, was dort steht, auch wenn ich es nicht verstehe. Ich muss es ja gar nicht verstehen. Es reicht, wenn ich es glaube. Da darf man sein wie die Kinder. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei Gott, sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wir, jeder, der zu Jesus gehört, ist gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Sucht nicht irgendwo gesalbte Prediger und gesalbte Diener des Herrn, die euch segnen können. Was soll denn mehr sein, als dass ihr gesegnet seid mit jedem geistlichen Segen? Gott hat uns gesegnet. Was bedeutet, dass wir gesegnet sind? Gott ist für uns. Wer kann gegen uns sein? Steht in Römer 8, 31. Gott hat Gedanken des Friedens über uns. Steht in Jeremia 29, 11. Uns müssen alle Dinge zum Besten dienen. Römer 8, 28. Das heißt nicht, dass uns alles gelingt und dass wir reich sind und gesund bis zur Entrückung und dass alles flutscht und super ist. Nein, aber egal in was wir sind, egal was uns begegnet, Gott kann das so verändern, dass es uns zum Besten dient. Das sind geistliche Segnungen und wir haben jeden geistlichen Segen, den haben wir, das steht in der Bibel. Vielleicht spüre ich das manchmal nicht. Vielleicht ist es schwer nachzuvollziehen, aber ich glaube, ich bin befreit zu diesem Glauben, das anzunehmen, dass ich es bin. Christus ist mir vorausgegangen und ich bin in ihm, dass ich diese Sachen alle glauben darf. Und für mich ist dieses Ostern was ganz Besonderes, weil ich, Jesus ist auferstanden. Aber er ist mir nur vorausgegangen, er hat für mich den Weg bereitet. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Nicht, oh, jetzt ist das Thema endlich durch, ich kann jetzt wieder heim in den Himmel. Nein, es ist vollbracht, auf dass wir befreit werden können, dass wir die Kindschaft Gottes annehmen können, dass wir eine neue Kreatur werden, dass wir in Christus leben dürfen, dass wir, wenn wir ihm folgen, das für uns annehmen können. Wir lassen uns mit der Taufe beerdigen und dürfen dann leben mit ihm. Er ist vorausgegangen, wir dürfen die Ewigkeit mit ihm verbringen. Und deshalb wünsche ich mir, dass ihr das verinnerlicht, wenn ihr sagt, der Herr ist auferstanden, dass ihr damit wisst, wir sind auch auferstanden. Wir haben neues Leben. Das ist für uns die Grundlage dessen, was wir jetzt hier leben, bis in alle Ewigkeit. Nicht bloß Jesus anschauen und beklatschen, dass das Grab leer ist, sondern sich freuen, was das für uns bedeutet. Und darum, wenn wir uns begrüßen, wenn wir anderen Leuten davon erzählen, was ist Ostern, der Herr ist auferstanden, dann ist das nicht bloß Jesus, der das Grab überwunden hat, sondern das bin ich, der neues Leben in ihm habe. Und da ist die Grundlage gesetzt worden. Ich wünsche euch, dass ihr in dieser Freude, in diesem Bewusstsein, nicht bloß dieses Wochenende, sondern auch die weitere Zeit lebt. Und wenn jemand diesen Schritt noch nicht getan hat oder noch nicht bewusst getan hat, dann tut's doch bitte. Die Freude ist erlebbar, die Freude ist echt. Amen. Haben wir noch ein freudiges Lied?